habe ja schon mal überlegt, früher habe ich das gemacht. Was an hier? Hallo? Da mal so eine Pantomime draus zu machen. Oder gar eine Predigt. Der Aufbau des Pultes. Naja. Ich lese aus der Lutherbibel folgenden Text, der heute in der Perikope als Text für den ersten Advent vorgegeben ist. Es ist Offenbarung 5, das fünfte Kapitel, die Verse 1 bis 5. Können wir hier noch ein bisschen mehr Licht haben? Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Beschrieben innen und außen. Versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Ja, was hat denn das jetzt mit Advent zu tun? Die Frage drängt sich ja quasi auf. Allerdings, wenn man in eine Predigtdatenbank online geht, ist es ein Adventstext. 2005, erster Advent. Mehr habe ich nicht gefunden. 3 Predigten. Kümmerlich. Es gibt wahrscheinlich Gründe, warum die Leute ungern über die Offenbarung predigen. Ich weiß noch, als ich 15 war, in meiner kleinen Gemeinde in Preetz, gab es so eine Art Sonntagsschule, also Gruppen aufgeteilt. Vor dem Gottesdienst macht man nochmal eine Stunde Bibelunterricht. Und dann kam irgendjemand auf die grandiose Idee, mal die Offenbarung mit uns durchzugehen. Unglaublich langweilig. Da ist die katholische Kirche das Tier oder die orthodoxe. Und dann streitet man sich über alle möglichen Geschichten, die offen gestanden, zumindest einen 15-jährigen pubertierenden Roger, nicht die Bohne interessiert. Nach meiner Erinnerung war ich nicht der Einzige und ich war zwar der Jüngste, aber auch die Älteren hatten so ihre Schwierigkeiten mit der Offenbarung insgesamt. Das ist ganz wichtig, weil als der Paulus, Sonne-Connection, die muss man erstmal machen, ne? Als der Paulus, der nichts mit der Offenbarung zu tun hat, vor einem Statthalter, der ihn ins Gefängnis warf und eigentlich auch töten wollte, bis er merkte, dass er römischer Bürger ist, von Jesus predigte, da sagte der zu ihm: Es fehlt nicht viel und du hast mich bekehrt. Das ist ja bannig neu. Das war eine völlig neue Botschaft. Eine Botschaft, die das Herz eines mit allen Wassern gewaschenen, wahrscheinlich 20 Attentaten entgangen seienden, ich weiß nicht wie viele Hinrichtungen angeordnet habenden Statthalter beeindrucken konnte. Den konnte eigentlich nichts mehr beeindrucken. Der kannte die Welt. Warum sage ich das? Weil, wenn man sich das Neue Testament anschaut, insbesondere auf die Evangelien, dann gibt es die berühmten Endzeitreden Jesu. Also ein Teil dieses bannig Neuen, was Paulus da verkündete und was die Herzen so sehr anrührte, und zwar ein erheblicher Teil, das sind nämlich mehrere Kapitel, das sind Endzeitreden. Das ist sowas Ähnliches wie das hier. Das sind prophetische Texte. Und jetzt frage ich euch, die ihr hier sitzt, ist das bannig neu für euch, so ein Offenbarungstext oder so ein schöner Jesaja-Text, so ein prophetischer Text mit vielen Bildern, die man nicht versteht. Ist das etwas, was euer Herz anrührt? Ist das etwas, was... Jetzt müsst ihr alle hier schreien oder so. Also, da wart doch hier alle... Ihr könnt doch was. Seid doch kommunikativ. Naja, also bei mir ist das jedenfalls nicht so. Die Offenbarung war jetzt nicht so das, was meinen Glauben ganz intensiv geprägt hat, muss ich sagen. Eigentlich ist das ja auch etwas, worüber man Bücher schreiben muss. C.S. Lewis, der hat das erkannt. Der hat in seinen Science-Fiction-Fantasy-Romanen ja diese biblischen Bilder umgesetzt. Das ist ja auch das, was... Ich bin ja ein Freak. Also wer zu mir kommt, der sieht erstmal irgendwie 2 Regale mit Comics. Und ich liebe ja sowas, solche Literatur. Unter anderem deshalb, weil das eben eine Plattform bietet, fantastische Welten und Gedanken, die man in so einem Krimi nicht so richtig packen kann, da mal auszubreiten. Unter anderem, unter Umständen sogar, sie ist C.S. Lewis sehr zu empfehlen, in äußerst intelligenter Form. Ich will das mal euch kurz plausibel machen. Eine Predigt ist schwierig zu sowas, ist klar, nicht? Und ich sah einen starken, Moment, und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, also eine Rolle, ist völlig richtig, muss ich also vorstellen, die ist zusammengerollt, oder sie ist vielleicht geöffnet, das wird hier nicht gesagt, beschrieben innen und außen. Das konnte der also sehen, dass die beschrieben war, innen und außen. Wie, versteht man nicht so ganz. Also konnte er rumlaufen, schwebte die so in der Luft oder was. Versiegelt mit 7 Siegeln. So, und jetzt komme ich mal auf das zurück, was du gesagt hast. Denn danach steht dann, keiner konnte das öffnen. Das Problem von Siegeln ist nicht, dass du die nicht öffnen kannst. Das ist eine Straftat, die nennt sich Siegelbruch. Die kannst du nämlich öffnen. Die Siegel sind einfach ein Beweiszeichen. Das ist, der König hat da sein Wachssiegel oder was auch immer drauf gemacht und ich gebe das, was er dem anderen König oder wem auch immer sagen wollte, versiegelt. Und ich sehe A, es ist von ihm, denn nur der König hat dieses Siegel, diesen Stempel. Und B, wenn das Siegel nicht gebrochen ist, dann weiß ich, es ist tatsächlich so hingegangen, oder der Empfänger weiß, das hat kein anderer gelesen. Und wenn das eine geheime Botschaft ist, dann kann er sich sicher sein, dass das wirklich dann auch geheim geblieben ist. Also Siegel kann man brechen. In diesem Text kann man die Siegel nicht brechen. Und man kann, obwohl ein Text, der versiegelt ist, eigentlich nicht lesbar ist. Das ist der Sinn und Zweck von sowas. Man macht das zu, macht ein Siegel drauf und dann sieht man nichts mehr. Konnte man dieses hier aber lesen. Zumindest konnte man lesen, dass da was geschrieben stand, nämlich innen und außen. Also nur mal so ein paar kleine Anmerkungen zu einem solchen Text der Offenbarung. Da kann man mit Fug sagen, da ist vieles dunkel. Ich muss auch gestehen, die erste Assoziation, die ich hatte, war, es gibt so eine Komödie mit diesem, eigentlich ist das so ein Action-Darsteller, wie heißt denn der, Jean Reno, von vor 10 Jahren oder 8 Jahren, da spielt er einen Ritter aus dem Mittelalter, der über eine Zeitmaschine in die Neuzeit kommt. Urkomisch. Der sieht dann einen Klo und denkt, das ist eine Waschschüssel. Wie hätte Johannes, ich weiß nicht, wer Asterix-Comics kennt, es gibt ein Asterix-Comic, das heißt Asterix und der Seher. Und die erste Sequenz ist die Tradition im Römischen Reich mit den Auguren und den verschiedenen Sehern. Und da heißt es dann also, ja, die meisten, das war natürlich Schrott, was die da so gesehen haben. Das waren alles Spinner. Und das Bild, das diesem Spinner zugeordnet waren, waren moderne Hochhäuser. Vor 2000 Jahren war das Spinnerei. Wie hätte Johannes wohl, wenn er ein Auto gesehen hätte, in seiner Vision ein Auto beschrieben? Wie kann ich heutzutage etwas beschreiben, was vielleicht in 20.000 Jahren da ist, was aber aufgrund der technischen Entwicklung mich überhaupt nicht... Und wie kann Johannes, wenn wir hier von einem Thron und Welten, die der Vorstellungskraft und letztlich auch der Verbalisierungsmöglichkeit und sich völlig entziehen, das denn anders beschreiben, als dass es dunkel bleibt? Also ob das wirklich eine Buchrolle war und ob das 7 Siegel waren. Ich würde dafür nicht meine Hand ins Feuer legen. Der Johannes hat es eben so beschrieben. Deswegen ist das schön für einen Roman, wenn überhaupt. Für eine Predigt schwierig. Weil Predigten, zumindest so wie wir sie verstehen, sollen ja so Auslegungen und analysieren. Wie analysiere ich 7 Siegel? Und wie finde ich dann auch noch, das ist eine echte Herausforderung, den Dreh zu dieser Kerze hier? Also, 2 Dinge müssen noch gewusst werden, bevor ich mich dann wirklich mal mit dem Text beschäftige. Das erste ist, ich hatte das ja schon angedeutet, als ich von Paulus und dem Bannig 9 erzählt habe, so Offenbarungstexte, so Endzeittexte, so visionäre Texte, das war damals gang und gäbe, das war ein Ausdrucksmittel, das ernst genommen wurde. Ein Unterschied zu heute. Man wird heute mit sowas nicht ernst genommen, man wird als Spinner abgetan. Das zweite ist, solche Texte treten geschichtlich, mein älterer Bruder ist ja Althistoriker, immer dann auf, wenn es den Leuten richtig dreckig geht. Der 30-jährige Krieg beispielsweise, da waren alle Kirchen, die damals involviert waren, und ich sag mal 70-80% der Gläubigen, und damals waren es viele Gläubige, der Auffassung, jetzt ist das Ende der Welt gekommen. Es gab jahrelang nichts zu essen, es gab Missernten, es gab Kriege. Also vieles von dem, was in der Folge, in der Offenbarung beschrieben wurde, passte da schon recht gut hin. Dieser Text ist geschrieben worden, so nehmen wir das zumindest an, von dem Johannes, das ist also eine sehr eindeutige, im Kapitel 1 wird klar gesagt, wer dieser Urheber sein soll, auf der Insel Patmos, das wird dort auch gesagt, in der Verbannung. Da war der Mann also richtig alt und es war zu Ende. Es gab Christenverfolgung en masse und er war irgendwo woanders. Die erste Botschaft, die ich aus diesem Text mitnehme, ist, das Kernwerk, also das Mächtigste, das Gewaltigste, was Johannes jemals den Gemeinden überliefert hat, das war da, wo eigentlich alles zu Ende war. Der war dahin verbannt worden, damit er gerade mundtot gemacht werden sollte. Und diese Situation,
wurde dazu benutzt, diese ausweglose Endsituation dazu benutzt, hier so etwas zu schreiben.
Das Zweite, und das ist wichtig, derjenige, der das geschrieben hat, das war wahrscheinlich die anerkannteste Autorität der christlichen Gemeinde. Das ist deshalb wichtig, weil natürlich solche Visionen und Texte unheimlich gefährlich sind. Der Anspruch, der dahinter steht, ich meine, wir sprechen hier davon, dass wenn ein so ein Siegel dann später mal geöffnet wird, dann kommt der Tod und ihm wird Macht gegeben über ein Viertel der Menschheit, es auszulöschen durch Krieg, Hunger, Pestilenz. So ein Text ist das. Und das verkündet er als Wahrheit. Da wird eine Autorität gesucht, die eine solche Wahrheit verkündet, die allgemein auch bekannt ist, nicht nur in den Evangelien, sondern auch in der Legendenbildung später, die sich um die Apostel und andere Heilige ranken. Jemand, der als der Apostel der Liebe bekannt war. Jemand, dessen Botschaft es eigentlich war, zu sagen, das wird ja in den Johannesbriefen auch deutlich, ihr Lieben, habt Liebe untereinander. Das war die Botschaft, die er immer und immer wieder und je weiter, je später die Briefe, desto intensiver verkündet hat. Diese Person mit diesem Hintergrund, der hatte kein Machtdenken mehr, der hatte keinen Machtanspruch, der war auch viel zu alt dafür. Diese Person ist es, also die Autorität, die graue Eminenz im Hintergrund, die hier einen solchen unfassbaren Text zu Wege bringt. Das ist wichtig. Das ist wichtig, wenn ich glaube, dass ich irgendwelche Visionen habe oder andere das glauben, im Hinblick darauf, wie gefährlich solche Texte sind. Der Text fängt auch an in den ersten drei Kapiteln mit den Sendschreiben. Die sind ja bekannt. Der Gemeinde sowieso, Philadelphia schreibe, dem Engel der Gemeinde schreibe. Es werden also alle Gemeinden erstmal ermahnt. Das heißt, hier wird ganz klar gemacht, hier, ich bin die Autorität. Und ab Kapitel 4, also ein Kapitel vor unserem Text, fängt dann das eigentliche Gesicht an. Und das eigentliche Gesicht, ich will das mal ganz kurz zusammenfassen, ist, dass er in den Geist erhoben wurde, der Johannes, und dann sah einen Thronraum, einen riesigen Thronraum, und er beschreibt diesen Thronraum zunächst, und er beschreibt den, der auf dem Thron sitzt. Er nennt ihn nicht Gott, sondern er sagt einfach, der sah so und so aus, und da waren da die und die Ältesten, und es gab Engel, und es gab alle möglichen Wesen, die das und das taten, und dann, und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Die eigentliche Frage, die sich stellt, wenn man nicht nur diesen Text liest, sondern mal ein bisschen weiter liest in der Offenbarung, ist, warum weint Johannes eigentlich, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Denn als das Buch aufgetan wurde und hineingesehen wurde und ein Siegel nach dem anderen gebrochen wurde, passierten unvorstellbar grausame Dinge in der Vision des Johannes. Ich habe eine davon ja schon gesagt. Also jedes Siegel wurde schlimmer. Deswegen ist es ein Endzeittext. Jedes Siegel wurde schlimmer. Und Johannes heult, weil das nicht passiert. Was soll das? Der heult, da hätte man sagen können, Mensch, lass mal irgendwie so ein Millionen Jährchen weiter ins Land gehen, bevor sowas passiert. Ist doch schön. Ich meine, schön ist es eben nicht. Und deswegen wäre es doch eigentlich besser. Warum weint Johannes? Und ich glaube, das ist die eigentliche Kernbotschaft dieses Textes. Oder das ist das, was dahinter verborgen ist, die Kernbotschaft dieses Textes. Und ich möchte das versuchen, klar zu machen anhand eines Beispiels, was ich vielleicht auch schon mal in anderem Zusammenhang gesagt habe. Es gibt ich möchte zwei Dinge sagen. Das eine ist eine Begegnung eines Rabbis, der den Holocaust überlebt hat, mit einem Journalisten in den 40ern. Und der Journalist fragt ihn, wie können Sie noch an Gott glauben, nach all dem, was Sie erlebt? Und der alte Rabbi schaut ihn an und sagt, wie könnte ich nicht? Es wird eine Legende, ich glaube, von Selma Lagerlöf erzählt, die jetzt ja auch in der Weihnachtszeit hoch im Kurs stehen dürfte wieder. Ich meine, sie ist von ihr darüber, wie der Teufel sich gefreut hat, als Jesus ans Kreuz genagelt war. Und der Teufel freute sich, denn er hatte gewonnen. Und er durchstreifte die Erde ob seiner Freude bis in die tiefsten Tiefen. Und egal, wo er hinkam, Jesus war schon da. Egal, wo das Reich des Teufels war und er meinte, gesiegt zu haben, er sah den gekreuzigten Christus dort, in der dunkelsten Ecke seines Reiches. Das ist die eigentliche Botschaft und das ist auch tatsächlich die Verbindung zum Advent dieses Textes. Das Leid ist nicht sinnlos. Es ist das, wie der Rabbi es sagt. Es gibt einen Sinn hinter dem Leid. Es gibt, so unvorstellbar und unfassbar grausam all das ist, ein Ende all dessen. Und dieses Ende ist gut. Wer die Apostelgeschichte, wer die Offenbarung bis zum Ende liest, der sieht dann so die letzten 10%, die beschreiben dann das neue Reich Gottes, wenn alles vollbracht ist. Wenn diese Geburtswehen, wie es da so heißt, eben da sind. Der eigentliche Sinn der Offenbarung ist, von Johannes in seinem Alter war es, den Gemeinden den Mut zuzusprechen, zu sagen, es ist nicht sinnlos, egal. Das kann dir vielleicht kein Mensch sagen in deiner Situation. Und es gibt ja Situationen, die, man muss sich ja nur die Geschichten, die jetzt gerade die Kriegsgeschichten in beispielsweise Afrika anschauen, was da passiert wird. Das ist nicht mehr seelsorgerlich begleitbar. Das ist therapeutisch eigentlich auch nicht mehr begleitbar. Wie soll das gehen? Es gibt eine Brutalität und eine Grausamkeit, die zu einer Traumatisierung führt. Soll ich vor allem, der ich sowas nicht erlebe, da irgendwas Sinnvolles zu sagen? Und Johannes sagt, ja, das ist richtig, aber Gott kann das. Und Gott darf das auch. Und die Botschaft, die ich hier weiterbringe, ist, und zu dieser Botschaft stehe ich und muss ich stehen als Johannes, egal, ob man mich dafür auslacht oder ob man mich als anmaßend bezeichnet, ob des Leides, des individuellen Leides, das ist ja für jeden dann gegebenenfalls auch anders, es gibt einen Sinn. Am Ende dieses Leides und unter diesem Leid und aufgefangen wirst du von dem gekreuzigten Christus. Der Sinn, das ist das Omega. Der Advent ist der Beginn des Anfangs, ist die Zeit, wo die Geburt, das Alpha, angekündigt wird. Und es gibt das Omega. Und Jesus hat es vorgemacht. Es ist eigentlich auch nichts Erstaunliches dabei. Er hat nicht gesagt, dass der Christ, dass der ihm folgt, das ist das, was er als Christ bezeichnet, der Jesus folgt, dass der nicht leiden wird. Im Gegenteil. Gerade deswegen, und das ist bei Jesus ja genauso gewesen, weil das als gefährlich empfunden wird, wirst du leiden. Aber es ist auch für die Seelsorge so, dass das einen Anspruch bildet. Einen Anspruch, den kein Mensch erfüllen kann. Denn niemand ist würdig, diese Siegel zu brechen. Niemand ist würdig, mit einer solchen Autorität dieses zuzusprechen. Es gibt einen Sinn hinter dem Leid. Es gibt eine Gnade, eine harte Gnade, die das auffängt. Wir müssen es zusprechen. Der Christ muss es zusprechen. Aber er muss sich bewusst sein, er ist nicht würdig. Würdig. Und da kommt dann die Conclusio, ist das Lamm, das geschlachtet ward. Hier wird gesprochen von dem Löwen, Juda der Löwe, aber es wird immer, er sagt dann im Weiteren, und ich sah mitten zwischen den Thronen und den vier Gestalten, das hatte ich vorhin nicht gelesen, das ist der Vers 6, und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Und es ist dieses Lamm, das gleichgesetzt wird mit dem Löwen aus dem Stamme Juda, dem Wurzel Davids. Erst nach der Kreuzigung und erst das geschlachtete Lamm, also das vollbringende Opfertag, Ostern, hat diese Würde herbeigeführt, hat diese Autorität herbeigeführt. Das bedeutet natürlich, und ich kann das nur immer wiederholen, ich darf das nur so sagen, nicht anders. Sei denn, ich habe das erlebt. Das ist ja nichts, was wir uns wünschen. Aber ich darf das tatsächlich verkünden. Das ist das Letzte, was die Bibel uns sagt. Und das ist das Alpha und Omega. Und das ist der Advent. Es hat im Advent angefangen. Und es ist gekommen mit der Geburt Christi. Und es ist weitergegangen mit einem neuen Bund in seinem Blute. Und Johannes, der schließt das ab. Der sagt, es wird eine Endzeit geben. Uns interessiert das heute nicht so. Also das ist nicht wirklich das Thema der meisten, dass es irgendwann mal zu Ende geht oder nicht. Es gibt natürlich immer welche, bei denen das so ist. Damals war das sehr viel präsenter. In einer Gesellschaft, die hochtechnisiert ist, seit 50 Jahren Frieden hat, ist uns das nicht präsent. Es gibt Landstriche, in einem war ich ja auch mal, da ist der Tod präsent. Ja, also in Kenia kenne ich, ich weiß nicht, wie viele Leute, die an AIDS gestorben sind. Die habe ich gesehen, am nächsten Jahr waren sie nicht mehr da. In Deutschland kenne ich gerade mal 2 Leute, die AIDS haben, persönlich. Da sterben die Leute, ob sie reich oder arm sind an Krankheiten oder sonstigen Dingen. Da ist das präsent, da ist das so. Da denkt man anders über diese Dinge nach. Bei uns ist das anders, uns ist das ferner. Aber was uns nicht fern ist, egal in welchen Zusammenhängen, das ist diese Frage tatsächlich nach dem Sinn. Nach diesem, gibt es einen Sinn, wenn ich mir das wirklich mal bewusst mache mit diesem unfassbaren und immer weiter um sich greifenden Leid und Elend und der Brutalität und dem, was wir Menschen einander tun? Und das ist das, was dieser Text sagt. Und das ist das, ist jetzt nicht kuschelig, gebe ich zu, hat nichts mit dem KDW zu tun. Aber das ist eigentlich das, was Advent sagt. Und das ist das, was wir als Erlösung bezeichnen und bezeichnen dürfen.